Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Und in dieser Woche wollen wir uns ein aktuell politisch heiß diskutiertes Thema zur Brust nehmen, und zwar das Thema Cannabis-Legalisierung. Das ist ja so ein bisschen so ein Prestigethema von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geworden. Und da geht es in der Koalition hin und her. Und wann das kommt, ist immer noch nicht so richtig raus. Aber ich wollte trotzdem jetzt im Podcast mal drüber sprechen, weil das einfach gerade ein sehr heiß diskutiertes Thema ist und irgendwie noch niemand trotzdem so richtig weiß, wann es denn nun mal losgeht. Einer, der sich zumindest sehr viel dienstlich mit diesem Thema zurzeit beschäftigt, ist der juristische Kollege Melvin. Moin, Melvin.
Moin, moin.
Erzähl doch mal. Also erst, ich weiß noch, im Januar wurde gesagt, es soll jetzt schneller als geplant kommen. Dann wurde gesagt, das dauert noch, weil sich die Koalitionsteilnehmer alle nicht so richtig einig sind. Die Cannabis-Legalisierung, das kann man jetzt schon sagen, die zieht sich auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Wir machen das hier Mitte Mai. Ist da jetzt irgendwas mal in Sicht? So?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, in Sicht ist schon was. Wenn es jetzt wirklich schnell geht und wenn sich auch so ein bisschen, naja, es kommt da auf den weiteren Gesetzgebungsprozess drauf an, aber also, wenn man so Mutmaßungen von Befürwortern glauben kann und möchte, dann könnte das im Sommer schon der Fall sein, dass wir also mit den ersten Veränderungen zumindest zu tun hätten. Das ist ja jetzt zweigeteilt worden, so mit dem Eckpunktepapier gibt es ja zwei geteilte Ansätze. Und bezüglich des ersten Ansatzes gibt es ja jetzt bereits schon einen Gesetzentwurf, der zumindest aufgetaucht ist. Ein ganz, ganz, ganz ja, im Anfangsstadium befindet er sich auf jeden Fall noch. Ja, aber je nachdem, wie es da jetzt so läuft, könnte bald was passieren.
Okay, dann gehen wir doch mal in diese Entwürfe so ein bisschen rein. Also was immer ganz oben stand, wo es dann auch viele, naja, Diskussionen drüber gab, waren diese in Anführungsstrichen Cannabis-Clubs, die dann für den Vertrieb, Anbau, wie auch immer, kommen wir gleich auch nochmal zu, zuständig sein sollen. Die sollen jetzt Anbauvereinigungen heißen. Was gilt denn für diese Anbauvereinigung? Also welche Regularien sollen da zum Beispiel, wir wollen gleich noch drüber reden, wie diese Anbauvereinigung genau aussehen sollen, aber welche Regularien sollen denn da für die Abgabe von Cannabis gelten?
Also vielleicht erstmal nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Diese Anbauvereinigungen an sich, die sind ja keine Idee, die so von ganz von Anfang an da gewesen ist, ne? Das ist ja irgendwie eher etwas, was sich jetzt im Laufe der Zeit, dieser Vorbereitung dieses Themas, was ja auch im Koalitionsvertrag vorgesehen war, aufgetan hat oder da quasi schon vorgesehen war. Und diese Cannabis-Clubs, die sollen das Ganze quasi auf so eine private, gemeinschaftliche, nicht kommerzielle Ebene bringen. Ja, zu der kommerziellen Ebene kommen wir ja vielleicht dann später noch kurz. Naja, und wir haben ja jetzt erstmal so dieses Eckpunktepapier oder zwei Eckpunktepapiere vorliegen, wo jetzt auch schon so medial sehr viel Informationen rausgezogen worden sind. Aber das ist natürlich, es ist halt nur ein Eckpunktepapier. Da kann man jetzt erstmal nicht so viel sagen. Das sind so ein paar Gedanken, die man sich da notiert hat oder in dem Fall wahrscheinlich insbesondere Lauterbach und die Leute, die da so drumherum aktiv sind. Und wenn man sich jetzt aber diesen publik gewordenen Gesetzentwurf angeguckt zum Cannabis-Abgabegesetz, dann wird da relativ viel geregelt werden. Und die Abgabe, naja, das sind halt so Punkte, wie sie ja jetzt schon bekannt geworden sind. Zum Beispiel, dass man Mitglied sein muss. Also man muss wirklich in so einer Cannabis-Vereinigung, man muss dabei sein, man muss Mitglied sein, eventuell Mitgliedsbeiträge bezahlen. Es kommt darauf an, wie das Ganze so organisiert ist. Und dann darf so eine Abgabe zu Selbstkosten stattfinden. Diese Menge, die ist begrenzt, also nicht nur die einmalige Abgabemenge, sondern auch quasi im Monat gibt es eine Ration. Das wären in dem Fall jetzt quasi im Standardfall 50 Gramm. Eine einmalige Abgabe, beziehungsweise je Abgabe dürfen es 25 Gramm sein. Und darum herum gibt es natürlich irgendwie etliche Punkte. Dieser Gesetzentwurf, der ist mit Begründung jetzt über 80 Seiten lang. Man hat sich da ganz schön verausgabt. Und insofern, Ja, hat man sich da ganz schön in die Bresche gelegt, um auch relativ kleinteilige Regelungen zu sehen. So, weiß ich nicht, was man da zum Beispiel noch sagen kann. Zum Mitglied, es muss mindestens 18 Jahre alt sein, es muss auch seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Und man darf zum Beispiel auch nur, um das Ganze jetzt mal aus Mitgliedersicht zu betrachten, in nur einer Vereinigung Mitglied sein. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache das hier und hier und hier und hier, damit ich mir meine Menge zusammenhole oder was auch immer. So, das sind so ein paar Punkte.
Im Prinzip ist das ja dann, muss ich mir das ja wie so eine Selbstversorgervereinigung vorstellen am Ende, weil ich muss ja, um an das Cannabis zu kommen, Mitglied sein und die Vereinigung darf das ja auch nur verkaufen, aber die verkauft das ja dann auch nur an die Mitglieder, ne?
Genau,
Genau.
das ist richtig.
Und ich darf aber auch, wenn ich in so einer Vereinigung drin bin, auch nur das Cannabis bei meiner Vereinigung kaufen und nicht bei einer anderen Vereinigung.
Das ist auch richtig, genau.
Okay,
Ja.
und es gab ja noch die Klassikerfrage, damit wir das gleich mal abgehakt haben, wie komme ich in so eine Anbauvereinigung rein? Aber am Ende, die Idee ist doch, dass man im Prinzip sich da einfach bewerben kann oder da einfach eintreten kann, oder
Ja,
ist es noch
also
nicht klar?
es gibt so eine, also so die größte oder gröbste, sage ich mal, Grenze ist, dass so eine Anbauvereinigung maximal 500 Mitglieder haben darf.
Mhm.
Das heißt, ne, wenn die erreicht sind, ist die Sache voll, dann kann man da nicht mehr reinkommen. Davon abgesehen kann man dann einfach Mitglied werden. Wie sich das genau gestaltet, das hängt dann, also da gibt es auf jeden Fall Grundsatzfragen, wie das überhaupt umgesetzt werden kann. Aber prinzipiell werden diese Vereinigungen, wenn man, also wenn das jetzt so bleibt, bei dem Inhalt, den der Entwurf da jetzt hat, werden die halt als Vereine organisiert sein, als ganz normale eingetragene Vereine. Und dann kann man da Mitglied werden. Ob das jetzt irgendwelche Mitgliedsbeiträge, irgendwelche Festen gibt oder so, das ist, naja, das ist, würde ich sagen, noch ungewiss und das hängt dann auch vom konkreten Verein ab. Ne, weil da ist so das Ding vielleicht auch, was da eine Rolle spielt, ist, dass die halt auch nur zum Selbstkostenpreis arbeiten dürfen. Ne, das ist eben die nicht kommerzielle Geschichte. Und wie sie das Geld jetzt konkret reinholen, ob es so einen Sockelbeitrag gibt und dann nochmal für die Abgabe was extra oder wie auch immer das so gemacht wird, das wird sich dann anhand des konkreten Vereins zeigen müssen.
Diese Vereinigungen, die dürfen das Zeug anbauen, die dürfen das unter ihren Mitgliedern verkaufen, die dürfen wahrscheinlich auch auswählen, wen sie sich reinholen und wen nicht. Was dürfen denn diese Anbauvereinigungen nicht? Da gibt es ja auch ein paar Punkte, die auf jeden Fall verboten sind.
Ja, genau. Also, was ich da eben gerade schon so ein bisschen eingeführt hatte, es darf halt überhaupt nicht in die Richtung kommerziell gehen. Also, wir betrachten das ja natürlich auch immer so ein bisschen aus dem Gesichtspunkt, auch weil es anfangs auf jeden Fall zur Debatte stand, dass das Ganze vielleicht auch ein Thema für den Online-Handel wird. Können wir vielleicht auch später nochmal kurz drüber reden. Und das ist fast eine Säule, um die es momentan geht, ist das halt ausgeschlossen. Also du darfst zum Beispiel keinen Gewinn damit erzielen am Ende. Beziehungsweise muss sich das halt irgendwie in ganz strikten Grenzen halten. Und dazu führt dann zum Beispiel auch, oder dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass du eben Fernabsatz, Internethandel, dass der jetzt quasi ja in dieser Hinsicht verboten ist. Darfst du schlichtweg nicht. Ne? Das ist in jedem Fall, wäre das eine Ordnungswidrigkeit, wenn du das Zeug dann zum Beispiel als Verantwortlicher oder als Betreiber so einer Vereinigung über das Internet vertreibst, geht zum Beispiel schlichtweg nicht. Ne? Und dann gibt es da eh ganz, ganz viele Punkte, ne? Weil der Kinder- und Jugendschutz zum Beispiel, Suchtprävention spielt ja eine extrem große Rolle. Das heißt, da darf natürlich keine Abgabe erfolgen. Du musst es auch sicherstellen, dass nicht irgendwelche minderjährigen Kinder, Heranwachsende, sich Zutritt verschaffen können zu deinen Räumlichkeiten und so weiter. Und du darfst zum Beispiel auch keine Werbung betreiben. Ne? Das ist so eine Frage, die ja jetzt, wir informieren ja schon länger so über das Thema, immer mal wieder an uns herangetragen worden ist. So von wie kann ich denn das vermarkten? Und die Antwort lautet dann wohl, pauschal gar nicht.
Was ja auch gehen wird, ist das Thema Eigenanbau. Also ich muss quasi, um Cannabis zu konsumieren, am Ende ja eigentlich gar nicht in so einer Vereinigung sein, weil ich darf ja auch selber mir ein paar Pflanzen auf den Balkon stellen und die anbauen. Die darf ich Also ich denke mal, die darf ich dann natürlich nicht verkaufen, logischerweise. Das ist dann für den Eigengebrauch. Aber was gilt denn hier? Hier gibt es ja wahrscheinlich dann auch irgendwelche Grenzen, wie viel ich machen darf und was das für Pflanzen sein müssen oder was auch immer.
Genau, also es gibt auch in diesem Cannabis-Abgabegesetz gibt es eine eigene Norm, die den privaten Eigenanbau betrifft. Der ist grundsätzlich erstmal Personen ab 18 Jahren gestattet in der Wohnung oder im Bereich ihres befriedeten Besitztums, was so viel bedeutet. Ich kann es in der Theorie auch im Garten anbauen, aber es muss eine Mauer drin sein oder dergleichen. Frei interpretiert. So. Und da darf ich bis zu drei weibliche blühende Pflanzen haben. Ich kann auch mehr kaufen. Also irgendwo muss das Zeug natürlich dann auch herkommen, wenn ich es anbauen will. Da gibt es tatsächlich auch nochmal eine ganze Handvoll Regularien. Und ich kann dann tatsächlich auch mehr kaufen. Ich kann auch in Stecklinge oder Samen in einer Anbauvereinigung, also in so einem Cannabis-Club, wie man das ja landläufig jetzt nennt, kann ich mir da holen. Auch in einer größeren Menge. Aber sobald sich abzeichnet, dass das läuft irgendwie, muss ich halt gegebenenfalls zum Beispiel eine Pflanze vernichten, wenn ich mehr als drei blühende weibliche Cannabispflanzen habe. So, das ist der eine Punkt. Und was ich auch ganz spannend finde und was sich sicherlich auch noch so ein bisschen genauer ausregen wird, das muss zugelassenes Vermehrungsmaterial sein. Ich kann mir jetzt nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen besorgen oder so, wenn ich das zu Hause anbauen will, sondern das muss tatsächlich zugelassen sein. Dafür wird noch ein Verfahren geschaffen, steht zumindest in dem jetzigen Gesetzesentwurf, aber auch da wird es eben Anforderungen geben. Und da muss ich natürlich gucken, dass da keine Kinder oder Heranwachsende Zugriff drauf haben, und so. Und ich kann es auch nicht ohne weiteres an Dritte abgeben, zum Beispiel das selbst angebaute Cannabis. Das ist so das, was jetzt schon geregelt ist. Und vielleicht auch noch nicht ganz irrelevant ist, dass der private Eigenanbau keine unzumutbare Belästigung oder Störung für die unmittelbare Nachbarschaft verursachen wird. Ne, das heißt irgendwie, wenn es, weiß ich nicht, jetzt rund um dein Haus riecht, als hättest du da so eine Cannabis-Plantage drin, dann wäre das unter Umständen problematisch.
Aha, na, mal sehen, wie sie das dann regeln wollen oder wo da die Grenzen sind. Da gibt es ja zum Beispiel hier in Leipzig auch Stadtteile, wo das wahrscheinlich problematischer wird als andere Stadtteile. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte mal nochmal zu dem Thema Verkauf kommen. Es gab ja auch oder gibt es immer noch die Diskussion über kommerzielle Lieferketten. Ist da schon raus, wie das in Zukunft aussehen soll? Gibt es vielleicht das Gras dann doch noch im freien Handel? Weil ich hatte gelesen, dass das jetzt erstmal mit den Anbauvereinigungen soll das jetzt eben so losgehen. Und man will sich aber quasi, also es klingt so, als will man sich die Option offen halten, wenn das vernünftig funktioniert, das in Zukunft auszubauen. Wie ist denn da der Stand?
Genau, also ich würde, also so wie ich das bisher wahrgenommen habe, ist dieser kommerzielle Vertrieb hängt ja jetzt gar nicht erstmal davon ab, dass man gucken will, wie das jetzt mit dem Privatanbau oder mit den Anbaugemeinschaften, Vereinigungen abläuft, sondern das ist ja dann die sogenannte zweite Säule dieses Eckpunktepapiers. Ganz ursprünglich war das ja so gedacht, man legalisiert das. Womit man eben auch meint, dass das wirklich großzügig legalisiert wird. Man kann es dann eben in lizenzierten Geschäften zum Beispiel kaufen, bundesweit und allerhand Schabernack damit treiben. Und das funktioniert ja nun erstmal nicht, weil es ja auch diverse Gesetze gibt und auch Auffassungen dazu und ja eben auch rechtliche Rahmen außerhalb des deutschen Rechts. Und diese zweite Säule, die ist geplant, die ist ein bisschen aufwendiger, gesetzgebungstechnisch, eben weil es da so diverse Implikationen gibt. Und soweit ich mich da jetzt erinnere, wurde quasi erstmal gesagt, dass man sich damit nach der Sommerpause, denke ich, auseinandersetzen möchte oder Richtung Herbst. Und da quasi dann das Ganze gesetzgebungstechnisch angehen will. Aber das ist, wie gesagt, aufwendiger. Das hat hier zum Beispiel auch zur Konsequenz, dass das nicht so eine rein deutschlandinterne Geschichte ist, wie jetzt die erste Säule mit mit den Anbauvereinigungen und dem Privatanbau, sondern zum Beispiel auch dazu, dass dazu führt, dass man das quasi als Gesetzgeber bei der EU notifizieren muss, weil EU-Recht tangiert sein könnte und da haben dann die anderen Mitgliedstaaten eventuell auch ein Mitspracherecht. Ne? Und wenn das irgendwann mal passiert, dann soll es eben regionale Testmodelle sozusagen geben. Also wie das für mich aussieht, wäre das so, dass zum Beispiel eine bestimmte Stadt einfach sagen kann, hier, wir wollen an diesem Vorhaben teilnehmen. Dann könnten dort unter bestimmten Voraussetzungen Geschäfte aufmachen. Es könnte produziert werden, vertrieben werden. Und das Ganze in einem kontrollierten Rahmen und vor allem, und das ist so ein wichtiger Punkt, erstmal begrenzt auf 5 Jahre. Und man möchte vor allem, denke ich, so ein bisschen evaluieren, welchen Punkt hat das. Das heißt, das Ganze wird wissenschaftlich begleitet und da wird man sich das erstmal angucken. Die breite kommerzielle Legalisierung muss man aber, denke ich, erstmal nicht in Aussicht stellen.
Das klingt natürlich auch so, dass Cannabis im Onlineshop oder bei Amazon zumindest mit dem aktuellen Gesetzesentwurf so natürlich erstmal nicht möglich sein wird, ne?
Nee, das wäre in jedem Fall, also ganz ausdrücklich ist es als Ordnungswidrigkeit vorgesehen und sicherlich könnte man da auch noch über strafrechtliche Aspekte nachdenken,
Da
wenn
wollen wir auch
das dort
gleich noch mal.
auftauchen würde.
Da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Nur mal ganz kurz zum Verständnis nochmal für alle. Da wird aber schon weiterhin auch der Unterschied gemacht zwischen dem Cannabis mit THC und dem Cannabis ohne THC. Also diese Klassiker, die es ja jetzt schon gibt, die Online-Shops, die eben das ohne Wirkstoff verkaufen, die sind ja mehr oder weniger untangiert von der Legalisierung, weil das ist ja eh schon legal, richtig?
Nein, ist nicht richtig. Also, genau, was du meinst, sind ja, glaube ich, diese CBD-Geschichten,
Genau.
also diese Cannabidiol-Sachen, wo kein beziehungsweise zumindest wenig THC drin steckt. Das ist ja der psychoaktive, rauscherzeugende Stoff. So. Und das ist tatsächlich so, dass man das hier und da, also hier zum Beispiel kann man das in bestimmten Spätkaufläden oder so, werden solche Blüten auch schon angeboten. Nur weil das passiert, heißt das aber nicht, dass das legal ist. Das erstmal zum jetzigen Zeitpunkt. Also das ist was, worüber man durchaus streiten kann. Und gerade in letzter Zeit gab es auch immer wieder Entscheidungen, Urteile und so weiter, die den Vertrieb oder zumindest auch den Ankauf, den großen Ankauf solcher CBD-Blüten betrafen. Und das ist also zurzeit mit erheblichen rechtlichen Risiken verbunden, da tätig zu sein. Zumindest wenn es jetzt erstmal um diese Blüten als solche geht. Und tatsächlich ist es so, dass auch diese Produkte in Ansätzen reguliert werden in diesem Cannabis-Abgabegesetz. Das heißt, es gibt zum Beispiel also Vermarktungs ist jetzt weit gegriffen, weil vermarkten als solches darf man das ja eigentlich nicht. Aber es gibt zum Beispiel Produktinformationsvorschriften, dass also auch für solche CBD-Cannabis-Produkte müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden, wie zum Beispiel, dass der Gehalt an CBD kommuniziert werden muss. Ne? Und also auch da gibt es Punkte und irgendwo sagt dieser Gesetzesentwurf eben auch ausdrücklich, dass die bestehende rechtliche Lage, was jetzt gerade auch so die Produktregulatorik anbelangt, also wenn man das Ganze zum Beispiel als Lebensmittel vertreiben will oder als Kosmetik, dass das nicht angetastet wird. Ne? Und gerade im Vertrieb als Lebensmittel gibt es derzeit rechtliche Probleme, ist Kosmetik. Sieht man ja auch in Drogerien hin und wieder, dass da irgendwelche Cremes mit CBD angeboten werden, welchen Sinn und Zweck das jetzt auch immer tatsächlich haben mag. Aber das ist nicht so, dass da jetzt die Probleme sagen, umfassend wegfallen.
Okay, ich möchte noch mal kurz, du hattest gerade schon das Thema EU und Europa angesprochen. Ich hatte auch gelesen, dass das Ziel generell für diesen ganzen Prozess eine europarechtskonforme Legalisierung ist. Und da habe ich mich gefragt, Gibt es denn gerade bezüglich Cannabis europäische Vorgaben? Weil es gibt ja, also es gibt einige Länder, wo es legal ist, es gibt einige Länder, wo es nicht legal ist, und da gibt es aber tatsächlich von der EU Vorgaben, wie das zu laufen hat, oder was?
Ja, also das war ja von Anfang an auch so ein bisschen das Problem. Damals ist ja dann groß dieses Versprechen gemacht worden, wir legalisieren das jetzt. Danach hat man herausgefunden, upsie, wir sind zum Beispiel in völkerrechtlichen Übereinkommen, auch in europarechtlichen Verträgen und so weiter, die das Ganze vielleicht eben nicht ganz so einfach machen. Und da kann man vielleicht, guckt man sich tatsächlich gerade erstmal so oder macht so einen kleinen Ausflug ins Völkerrecht. Da bin ich jetzt auch echt gar kein Pro. Aber da gibt es eben dieses Einheitsübereinkommen der Vereinten Nationen über Suchtstoffe und vor allem auch das Übereinkommen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen. Die sind beide schon relativ alt. Das eine ist von 71, das andere von 88. Aber den, ja, da an diese Verträge oder an dieses Übereinkommen, diesmal ein Stück weit gebunden. Und damit kann man jetzt auch quasi den Schritt ins Europarecht machen. Denn die EU ist selbst auch Vertragspartei dieses UN-Übereinkommens von 1988. Das heißt, die EU als Institution muss diesen, ja, den Inhalt dieses Übereinkommens beachten. Das heißt, auch die hat gegebenenfalls Probleme, wenn jetzt einfach ein Mitgliedstaat anfängt, sich nicht mehr an diese ja, Übereinkommen zu halten, beziehungsweise müsste halt dann darauf hinwirken, dass die Vereinbarungen wieder eingehalten werden. So. Davon ab gibt es aber auch einen EU-Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels, der eben die Mitgliedstaaten ja, dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Straftaten im Zusammenhang mit dem illegalen Handel von Drogen unter Strafe gestellt sind. Ne? Das bedeutet auch, also hat auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Produktion, auf die Herstellung, Verkauf, Vertrieb, was weiß ich was. Ne? Wobei man dazu vielleicht auch noch sagen kann, dass nach diesem Rahmenbeschluss der persönliche Gebrauch durch EU-Recht nicht verboten ist. Könnte, bin ich jetzt nicht tief genug in der Thematik drin, aber könnte zum Beispiel auch so ein bisschen Einfluss gehabt haben darauf, dass man jetzt erstmal sagt, wir machen das jetzt in so einem ganz privaten, nicht kommerziellen Rahmen möglich. So. Und ja, das ist halt schwierig. Also da bestehen auf jeden Fall Vereinbarungen. Das ist ja auch zwischen Nationalstaaten oder jetzt auch der EU und so läuft das immer oder häufig über Verträge, über Übereinkommen. Und da bestehen eben Verträge und man hat da quasi, es ist dann zu Übereinkünften gekommen, dass man bestimmte Sachen nicht erlauben möchte, beziehungsweise aktiv verbieten will. Und das ist schwierig. Deswegen muss zum Beispiel dieser kommerzielle Vertrieb jetzt zumindest auch notifiziert werden. Dann guckt die EU sich das an. Wahrscheinlich die EU-Kommission sagt, na Mensch, so und das halten wir davon. Und gegebenenfalls muss die EU halt als solche auch Schritte ergreifen, wenn Deutschland das jetzt durchziehen möchte. Oder das vielleicht auch zu so einem Modellprojekt für die EU macht. Es ist alles nicht so ganz einfach. Aber da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Auffassungen dazu. Ne, du benutzt diese Redewendung ja für uns, für deine Teamkollegen aus der Legal-Redaktion ganz gerne. Zwei JuristInnen, drei Meinungen und so. Und das geht da natürlich auch rund in dieser Thematik.
Schon allein deswegen wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir da mal irgendwann mal was haben. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal, das hattest du vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Strafrecht ansprechen. Es wird ja, also sie werden schon sehr genau drauf gucken, dass das dann, wenn es irgendwann kommt, auch so eingehalten wird, wie es eingehalten werden soll. Davon kann man mal ausgehen. Wie sieht es denn strafrechtlich aus? Haben Sie sich denn schon ein bisschen festgelegt, was es im Zweifel bei Verstößen was es bei Verstößen denn eben für Konsequenzen geben soll, strafrechtlich?
Genau, also es ist so, dass man vielleicht nicht von einer umfassenden Legalisierung sprechen kann, in dem Sinne, dass jetzt alle möglichen Straftatbestände rund um Cannabis verschwinden. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Regulierungen, die jetzt gerade noch im Betäubungsmittelgesetz stehen, dass da zwar diverse Streichungen vorgenommen werden, aber es würden ganz neue Strafvorschriften geschaffen, tatsächlich, auch im Cannabis-Abgabegesetz nach dem Stand des Entwurfs, ne? Und da fällt dann zum Beispiel unter den Grundtatbestand, es gibt da mehrere Geschichten, fällt zum Beispiel das Besitzen von mehr als 25 Gramm Cannabis. Ne? Oder auch der unerlaubte Anbau von mehr als drei weiblichen Pflanzen. Solche Sachen fallen dann da rein. Auch der Handel, also das Handeltreiben, das Einführen, ne? Also wenn du jetzt aus einem anderen Land quasi Cannabis mit nach Deutschland einführst und so weiter. Das wird weiterhin oder das wird dann ausdrücklich unter Strafe stehen. In denen, also in diesen einfachen Fällen, bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Ne? Das heißt, es wird hier als Vergehen, nicht als Verbrechen, qualifiziert. Und das sieht aber in manchen Fällen durchaus anders aus. Also es gibt auch den besonders schweren Fall, wenn man zum Beispiel nicht nur Handel treibt, sondern das Ganze auch gewerbsmäßig macht oder wenn du zum Beispiel über 21 Jahre alt bist und Cannabis an ein Kind oder an einen Jugendlichen abgibst oder zum unmittelbaren Gebrauch überlässt. Ne? Das ist also dann ein besonders schwerer Fall. Da fällt die Freiheitsstrafe schon mindestens 3 Monate aus. Und dann gibt es quasi nochmal, das ist durchaus auch relevant, einen Qualifikationstatbestand. Der betrifft Fälle, die jetzt also wirklich ganz, ganz ernst sind. Und das ist auch deswegen relevant, weil die Freiheitsstrafe dann schon nicht mehr unter einem Jahr ausfällt. Damit sind wir im Bereich des Verbrechens. Das hat dann nochmal eine andere Bedeutung. Und so, und da ist es zum Beispiel, wenn du eben an Kinder oder Jugendliche gewerbsmäßig verkaufst beziehungsweise handelst. Das heißt, hier kommt dann so ein bisschen der Kinder- und Jugendschutz auch durch. Dann aber auch, wenn man also irgendwie, wenn man das macht in nicht geringen Mengen und dann hat man eine Schusswaffe dabei oder dergleichen, ne? Also da sind dann durchaus so die härteren Fälle. Was dann gibt es noch eine Reihe an Ordnungswidrigkeitsvorschriften. Also das ist auch relativ umfassend, was hier geregelt ist.
Und dann gibt es natürlich nicht nur Straftatbestände, die direkt mit dem Vertrieb von Cannabis zu tun haben, sondern die indirekt oder direkt mit dem Konsum zu tun haben können, sagen wir es mal so. Es gab jetzt die Diskussion, die Volker Wissing, unser Finanzminister ist er nicht, unser Verkehrsminister, angestoßen hat, über die THC-Grenzwerte im Straßenverkehr.
Ja.
Das ist ja. Also die Diskussion ist ja so, dass er das im Prinzip so ein bisschen analog zu Alkohol, glaube ich, regeln möchte. Das Problem ist nur, dass THC natürlich viel länger im Körper noch nachweisbar ist als Alkohol, auch wenn die direkte Wirkung, das sagen dann zumindest die Gegner dieses Vorschlags, die direkte Wirkung schon längst wieder verflogen ist. Da gibt es jetzt Streit drüber. Ist da eine Lösung in Sicht, oder wird er sich da wahrscheinlich passiert ja ab und zu mal, einfach durchsetzen.
Ja, also der Punkt ist, vielleicht um da nochmal kurz Ordnung reinzubringen. Dieser Entwurf von dem Cannabis-Abgabegesetz, der kommt jetzt aus dem Gesundheitsministerium. Ne? Haben die Leute von Lauterbach, Gesundheitsminister Lauterbach, jetzt geschrieben. So, und immer wenn aus so einem Ministerium so ein Entwurf kommt, dann ist es ja je nach Thema häufig auch so, dass da noch andere Ministerien beteiligt sind. Ne? Justizministerium zum Beispiel, vielleicht auch hier in dem Fall Inneres, aber eben auch Verkehr. So, das heißt, dieser Entwurf geht dann dort auch noch in das Ministerium. Das ist dann die sogenannte Ressortabstimmung. Und man hat hier quasi schon mal eine Regelung mit aufgenommen. Also die kommt aus dem Bundesgesundheitsministerium dazu, wie das quasi im Hinblick oder ja, was da gelten soll im Hinblick auf die Zulässigkeit des Führens von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen. So, und als Reaktion auf das, was in dem Entwurf steht, hat halt das Verkehrsministerium oder sehen da eigentlich uns gerade nicht zu irgendwelchen, da keinen Bedarf. Und der Punkt dahinter, zurzeit ist vorgesehen, dass halt 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum da sein darf. So, In dem Entwurf steht, das Ganze soll ein bisschen von der Evaluation abhängig gemacht werden, orientiert sich aber ausschließlich an den Erfordernissen der Straßenverkehrssicherheit. Das heißt, damit will man zum Ausdruck bringen, wir gucken jetzt nicht, dass die Leute entspannt bekifft Auto fahren können, sondern es geht wirklich ausschließlich um Straßenverkehrssicherheit. Und das ist eben der Punkt, was du sagst, der ist sehr niedrig, unter dem Gesichtspunkt, dass Cannabis sehr lange nachweisbar sein kann. Das heißt, es befinden sich Abbauprodukte im Blut, auch wenn gar kein Rausch mehr da ist. Und dieser Wert von 1,0 Nanogramm, den wir jetzt auch zurzeit schon haben, das ist quasi das Geringste, was du da irgendwie machen kannst. Also darunter kann man es eigentlich dann auch nicht mehr nachweisen. Ja, und da hat man gesagt, man sieht jetzt eben erstmal keine Notwendigkeit, das irgendwie anzupassen. Man möchte ein bisschen abwarten, was die Rechtsprechung und so bringt. Und das fußt hat alles damit zu tun, dass das natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht ein schwieriges Thema ist, ne? Also es gibt eine Reihe von verschiedenen Institutionen und Stellen, die sagen, das ist zu niedrig. Also damit brauchen wir nicht arbeiten. Sind zum Beispiel diverse Rechtsanwälte, die zum Deutschen Verkehrsgerichtstag gehören oder zum Deutschen Anwaltsverein, die sagen, das ist nicht praktikabel, weil wäre so, als wenn du halt 2 Wochen, nachdem du ein Bier getrunken hast, Auto fahren würdest. Und dann eben entsprechend die Promillegrenze überschreiten. So habe ich zumindest so wahrgenommen, habe ich selbst aber ja auch gar keine Ahnung dazu. Mit diesen Bereichen kenne ich mich kaum aus. So, und dann wird halt gesagt, na ja, eigentlich wäre es sinnvoll und unter Betrachtung darauf, was man mit Alkohol darf, diese Grenze anzuheben. Da kursieren so Werte, also man geht wohl davon aus, dass eine tatsächliche Beeinträchtigung erst ab 2 bis 4 Nanogramm vorliegen kann und so eine Promillegrenze bei Alkohol von 0,5, die wäre wohl vergleichbar mit 4 bis 16. Ja, also schon mal ein bisschen höher als das, was jetzt dort zurzeit drin steht, dieser aktuelle Wert. Um noch so ein kleines bisschen Hintergrundwissen zu liefern, der wird festgelegt durch die Grenzwertkommission. Die ist auch bei dem Ministerium für Digitales und Verkehr angesiedelt. Und die haben das, glaube ich, zuletzt 2004 oder 2002 so festgelegt und sagen jetzt mittlerweile aber auch, naja, eigentlich können wir aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht unbedingt einen konkreten Grenzwert festlegen, weil es einfach zu wenig wissenschaftliche Basis dafür gibt. Und selbst deren, oder da gibt es einige Mitglieder der Kommission, die sagen, na, wir sollten konservativ geschätzt diesen Wert eigentlich auf mindestens 3,5 Nanogramm. Um das Ganze mal kurz zu machen, momentan kann man da, also ist das Kaffeesatzleserei. Also es gibt Stimmen aus der Politik, die da eine Anpassung fordern und wo dann auch gesagt wird, dass das vor allem jetzt auch eine politische Dimension hat, diese Festlegung dieses Grenzwertes. Aber momentan sieht es zumindest so aus, als würde da erstmal nicht viel passieren. Was das für Auswirkungen hat, das wird man sehen müssen. Und um das Ganze vielleicht auch nochmal so einzuschätzen, ist es nicht so, dass das jetzt dann absolut nicht strafbar wäre, wenn du dann irgendwie bekifft und eingeschränkt irgendwie Auto fährst oder so. Es gibt durchaus andere Straftatbestände, mit denen das aufgefangen werden kann, ne? Die Leute müssen sich da jetzt nicht dafür sorgen, ja, dass da jetzt irgendwie jeder, weil es ja keine Strafe mehr gibt, irgendwie zugedröhnt in das Auto, in das Steuer sitzen würde. Aber das wird man auch so ein bisschen sehen müssen. Ein kleiner Fun Fact dazu ist tatsächlich, dass auch geregelt wird im Bundesnichtraucherschutzgesetz, dass du in geschlossenen Fahrzeugen in Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren kein Cannabis konsumieren darfst, aber auch kein Tabak. Das ist also etwas, was jetzt gerade einfach was so mit eingeführt wird, was es bisher in dieser Ausdrücklichkeit und an dieser Stelle nicht gab. Das kommt jetzt eben drauf.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, denn es gab Zeiten, da war das nicht so. Aber das würde jetzt vom Thema wegführen. Klar ist auf jeden Fall, dass noch gar nicht so wahnsinnig viel klar ist. Das wird sehr wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir diese Cannabis-Legalisierung, von der wir jetzt schon eine Weile reden, wirklich kriegen werden. Das bleibt ein spannendes Thema. Ich bin relativ sicher, dass wir da auch noch mal drüber sprechen werden. Vielleicht ja auch mit dir, Melvin. Es würde mich freuen. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle. Es war sehr aufschlussreich. Was sagt ihr denn? Seid ihr für die Cannabis-Legalisierung? Seid ihr dagegen? Wo seht ihr da noch Probleme, an denen man vielleicht mal arbeiten sollte, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wie immer, und abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr immer unseren neuesten Podcast in euer Postfach. Ich bin der Christoph. Das war der Melvin. Danke, Melvin.
Bitte Christoph.
Das war der ORN-Podcast für diese Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.